Guten Abend und herzlich willkommen zum diesjährigen Winterkongress. Ich freue mich, mit Marcel Waldvogel jemanden grüßen zu dürfen, der fast jedes Jahr hier ist. Und bitte grüße mir Marcel mit seinem Vortrag Der Cloud als Schrebergarten, Missverständnisse beharrlich ausgeräumt.
Ja, ganz herzlichen Dank. Irgendjemandem werde ich immer wahrscheinlich vor der Folie stehen. Mit dem müssen wir jetzt leben. Leider habe ich es nicht mehr geschafft, rechtzeitig ein T-Shirt aufzutreiben, auf dem steht, die Cloud ist nur jemand anderen Computer. Deshalb muss ich euch das jetzt halt in ein paar Folien erzählen. Grundsätzlich beginnt es damit, dass wir mal versuchen, ein bisschen eine Ordnung aufzubauen rund um Cloud, weil bei Cloud wird alles Mögliche in einen Topf geworfen, häufig. Und es wird dann eben auch ganz viel darüber erzählt. Hey, Cloud ist immer günstiger, Cloud ist immer sicherer, alternativlos, löst alle meine IT-Probleme. Und wenn ich noch einen CTO dazu habe, einen Chief Technology Officer, dann bin ich glücklich als Chef einer Firma oder sowas. Deshalb schauen wir uns zuerst, bevor wir diese Fragen dann anschauen, beantworten, die Antworten darauf kritisieren, die Geschichte an, wieso dass das eigentlich entstanden ist und ja, was es so macht. Und ja, vielleicht eben mit ein bisschen Gärtnern uns dieser Cloud ein bisschen und der Verschiedenartigkeit der Cloud ein bisschen näher zu kommen und auch was das rund um Geschäftsmodelle bezüglich Cloud und Abhängigkeiten von Cloud und Cloud-Providern bedeutet. Damals gab es noch keine Cloud, als diese Fotos gemacht wurden, aber schon damals, so Anfang 70er Jahre, kam die Idee auf, hey, wenn wir da nicht so ganze Räume voller Rechner haben müssten mit langsamen Terminalleitungen, vielleicht sogar einem Modem, wenn wir Glück haben, dann wäre das doch eigentlich viel besser. Also damals schon kamen die Träume hoch, dass man die Daten nur noch aus der Steckdose bekommen könnte. Das Internet wurde ja dann auch etwa zu dem Zeitpunkt erfunden in der Art. Aber auch eben, hey, eigentlich wäre es cool, wenn wir so wie halt bei der Steckdose auch die Rechenleistung aus der Steckdose beziehen könnten. Oder Software aus der Steckdose. Nicht irgendwie über Tapes herunterladen, in Paketen verschicken oder in ganzen Lastwagen durchs Land schaffen, wenn man da Backups anlegen möchte. Und deshalb, diese Sachen gibt es dann in verschiedenen Kombinationen, eben so App Stores, wo die Software aus der Steckdose kommt, Grid Computing, was mal so eine Überlegung war, vor allem in der akademischen Umgebung und jetzt eben im Prinzip so diese Kombination von allem drei, der ultimative, alles aus der Steckdose als Cloud. Neben diesem Wunsch, der eben schon in den 70er Jahren da war, gab es dann Anfang dieses Jahrtausends gab es auch eine Entwicklung, was Prozessorleistung betraf. Wir sehen, dass da, wenn wir da zurückgehen in die ab den 70er Jahren bis etwa 2005, bewegt sich alles etwa linear und nachher auch wieder. Aber dazwischen haben wir eine Veränderung. Das eine, was wir sehen, ist, dass die Anzahl Transistoren sich mehr oder weniger beharrlich alle rund 18 Monate verdoppelt hat. Die orange Linie, die bekannte Kurve. Und was wir aber eben auch sehen, ist, dass auf der grünen Kurve beispielsweise dort an eben rund um 2005 herum kamen so die ersten CPUs mit 2, 3, 4 Gigahertz heraus und seitdem ist das alles etwa in dem Bereich geblieben, was High-Performance-CPUs betrifft. Die andere interessante Kurve ist die schwarze Kurve, bei der sich dann die Rechenleistung eben auch auszeichnet, während am Anfang so eben bis 2005 etwa meistens nur ein einzelner Core, eine einzelne Recheneinheit auf einer CPU, auf einem Chip drauf war, ist diese Zahl seit damals rasant angestiegen, eben verdoppelt sich alle etwa 1, 2, 3 Jahre. Also wir haben eben jetzt häufig CPUs, die 100 und mehr Cores zum Teil drauf haben. Und wir alle haben aber eigentlich nicht ganz so viel Bedarf an Rechenleistung, vor allem nicht so viel Bedarf an paralleler Rechenleistung. Übrigens, die meisten Folien sind verlinkt über den aktuellen DENIP-Artikel. Aber selbstverständlich herzlich eingeladen, da Fotos und was auch immer zu machen davon. Die wenigsten haben wirklich so viel Bedarf an vor allem parallele Rechenleistung, Jobs, die man parallel ausführen kann. Klar, es gibt ein paar Spiele, es gibt ein paar Simulationen, die man damit rechnen kann, aber für die meisten von uns, ja, also wäre es doch ideal, die Rechenleistung irgendwie zu teilen. Und genau das sind so die Entwicklungen, die hinter Cloud Computing stehen. Jetzt, Rechenleistung haben wir gesehen, die ist gestiegen, aber Cloud ist eben nicht nur Rechnen, sondern Cloud ist auch Speichern und Kommunizieren. Und wenn wir da diese Grafik ein bisschen anschauen, sehen wir, dass wir da in all diesen drei Bereichen haben wir Applikationen, die wir eben aus der Steckdose beziehen. Steckdosen, also Applikationen, genau, richtiger Knopf und alles geht einfacher. Eben so das aktuell gehypte, so KI, was ganz viel Rechenleistung braucht dort, aber relativ wenig Kommunikations- und Speicherleistung. Oder eben unsere verschiedenen Cloud-Speicherlösungen, mit denen eigentlich so vieles von dieser Cloud eigentlich begonnen hat. Eben so File-Hosting, Dropbox, iCloud, aber eben auch solche Amazon S3-Speicher. Oder unten eben sehr stark netzwerkbasierte Bereiche, wie CDNs, also die Content-Delivery-Netzwerke, mit denen Filme oder Webseiten verteilt werden, sodass wir sie schnell zugreifen können. Und wenn wir von allem ein bisschen viel haben eben und höhere Abstraktion haben, dann kommen wir eben so beispielsweise zu Office-Anwendungen, die sowohl kommunizieren, rechnen und speichern müssen. Wenn wir von Cloud sprechen, sollten wir aber auch immer wieder ein bisschen von Security sprechen. Und da haben wir auch, was ist das, seit etwa 50 Jahren, haben wir so diese drei wichtigen Schlüsselwörter, an denen man vieles aufhängen kann. Wie viele Abstraktionen funktionieren die auch nicht für alles? Das CIA, die Trilogie hier. Confidentiality, Vertraulichkeit, dass Unberechtigte unsere Daten nicht lesen können. Integrity, dass Unberechtigte unsere Daten nicht verändern können, nicht schreiben können. Und eben Availability, das ganz Wichtigste eigentlich, dass die Berechtigten auf die Daten auch zugreifen können, wenn möglich immer. Weil nur, es ist ganz einfach, einen sicheren Rechner zu konstruieren, auf den niemand Zugriff hat, aber dummerweise eben diese Selektion, dass einige Leute eben was dürfen und die anderen nicht, das macht in der IT-Security das Leben schwer. Im Cloud-Bereich haben wir sehr häufig so eine Grafik, die Ihnen da hingeworfen wird. Ich versuche die jetzt auch ein bisschen zu erklären, eben dass man klassisch halt Anführungszeichen veraltet alles zu Hause oder im Büro auf den eigenen Rechnern gemacht hat. Da hat man die Räumlichkeiten, das Netzwerk, den Speicher, die eigentlichen Rechner gemacht, vielleicht Virtualisierung, darauf ein Betriebssystem, möglicherweise eine Datenbank installiert und dann das eigentliche Anwendungsprogramm drauf installiert. Das war so die Variante, die man lange eigentlich als einzige sah. Unterdessen wird häufig irgendwie gefunden, naja, viel cooler wäre es, wenn wir eben einfach die Software aus der Steckdose beziehen könnten und uns um gar nichts kümmern müssen. Und dann gibt es natürlich auch Zwischenmodelle, wo eben dann Betriebssystem oder Datenbanken oder Applikationen, je nachdem von der einen oder anderen Person, vom Betreiber des Dienstes oder eben von der Betreiber der Applikation betrieben wird. Was wir häufig sehen und wo ich eine sehr ungünstige Darstellung finde, häufig irgendwo so in der Größenordnung von den Datenbanken gibt es häufig noch einen Streifen Sicherheit. Und das heißt eben, damit wird ein bisschen impliziert, hey, Sicherheit kann man delegieren. Ich gebe das einem Cloud-Provider und der macht die ganze Sicherheit für mich. Ich bin der Meinung, dass Sicherheit eben immer alle Beteiligten betrifft. Deshalb ist Sicherheit hier bei mir auf der Seite aufgezeichnet. Das ist aber irgendwie, was heißt das so genau? Schauen wir uns das am Beispiel eines Schrebergartens an, oder? Wir alle hätten gerne Tomaten am Ende des Jahres, aber haben ein bisschen unterschiedliche Voraussetzungen. Die einen haben, wie wir ganz links sehen, einen Garten, der ihnen gehört. Da haben sie vielleicht sogar ein Gartenhäuschen drauf, wo sie einen Grill und vielleicht einen Kühlschrank drin haben, damit man nach getaner Gartenarbeit auch noch ein bisschen sich erholen kann. Das bedeutet aber eben, mir gehört das Land, mir gehört das Häuschen, ich muss mich um die Beete kümmern, ich muss da jäten, alles selber machen. Die Leute, die sich eben kein eigenes Grundstück leisten können, die können dieses Grundstück pachten. Ebenso beispielsweise bei einem Schrebergartenverein. Das wäre so die Variante für die, die sich das eben nicht leisten können. Und dann habe ich aber immer noch die ganze Arbeit. Ich möchte eigentlich ein paar Dinge delegieren können, weil, naja, eigentlich will ich ja nur die Tomaten und alles andere ist mir egal. Aber es gibt als nächsten Schritt gibt's die Möglichkeit der Infrastructure as a Service. Also ich nehme einfach die Beetinfrastruktur zur Verfügung als Basis. Und beispielsweise, hey, ich will nur Tomaten. Das heißt, ich März oder so setze ich meine Pflanzen und irgendwie im August oder so hole ich meine letzten Tomaten raus. Den Rest des Jahres interessiert mich das nicht. Herbst, Wintergemüse, nein, ich will die Tomaten. Oder es gibt Leute, beispielsweise meine Frau, die darauf bestehen, hey, unter den Tomaten kann man, den Platz kann man noch brauchen. Da kann man beispielsweise tolle Salate pflanzen. Mich interessieren aber nur die Tomaten. Also, hey, ich will einfach von April bis Oktober will ich meine Tomatenpflanzen da hinstellen können. Was ihr in der restlichen Zeit macht und was ihr unten an meinen Tomaten macht, ist mir egal. Das ist so ein bisschen Infrastructure as a Service mit Virtualisierung. Das heißt, eben jemand, während ich es nicht brauche, kann es jemand anders die Rechenleistung, den Speicherplatz etc. benötigen. Noch schöner ist es natürlich, wenn ich ein bisschen mehr Betreuung habe, eine ganze Plattform, eine ganze Gartenplattform als Service beziehe. Jemand kümmert sich ums Gartenhäuschen. Jemand legt ein Getränk in den Kühlschrank, regelmäßig, bevor ich für meine schwere Gartenarbeit dorthin gehe. Jemand legt vielleicht noch Grilladen in den Kühlschrank. Hey, das ist doch praktisch, das ist super. Muss ich mich nicht drum kümmern, kann ich einfach meine Tomaten anschauen, gießen und sonstige Tätigkeiten machen. In die Richtung haben wir zusätzliches Outsourcing. Und im ganz schlimmsten, oder naja, schlimmsten Fall ja nicht, im ganz outgesourcten Fall stelle ich da einen Gärtner an, der sich um alles kümmert und mir am Schluss alle paar Tage einen Korb Tomaten liefert. Es gibt aber auch eben die Variante, dass man das ein bisschen feiner, granularer macht, dass ich nicht alle vier Beete aufs Mal nutzen will, sondern vielleicht nur einen. Das nennt sich dann Containerisierung. Da lasse ich einen Container laufen. Der braucht nicht jedes Mal ein ganzes Häuschen, sondern nur das reine Beet und sonst nichts. Und da wird dann die Tomate angebaut und jemand anders kümmert sich um das Häuschen und nutzt das Häuschen. Oder ich will viele Container gleichzeitig laufen lassen, weil ich damit flexibler bin, weil ich damit Aufgaben aufteilen kann. Und braucht dann etwas, was mir da die ganzen verschiedenen Beete orchestriert. So, also. Das war jetzt sehr gärtnerisch. Wir schauen uns das noch ein bisschen wirtschaftlicher an, nämlich das Geschäftsmodell hinter Cloud. Wir haben eine klassische Aufteilung. Irgendjemand kauft ein Standardprodukt ein, veredelt das kauft mehrere Standardprodukte ein, führt die zusammen, veredelt die und verkauft sie wieder als neues Produkt, möglicherweise als Standardprodukt. Standardprodukte haben den Vorteil, dass wir Standardkunden haben, hat aber auch den Nachteil, dass jemand anders halt das gleiche Standardprodukt anbieten kann. Jetzt so im IT-Bereich, im Cloud-Bereich wäre das beispielsweise, dass irgendjemand Computerchips produziert, hier von links von unten nach oben. Diese elektronischen Bauteile werden von jemand anderem zu einem Rechner zusammengesetzt. Mehrere Rechner werden in einem Gebäude platziert. Jemand anders installiert das Betriebssystem darauf. Irgendjemand installiert Software auf diesem Betriebssystem. Ein Kunde nutzt die Software übers Internet und ein weiterer indirekter Kunde nutzt beispielsweise die Dienstleistung. Also wenn der erste Kunde hier unten, der die Software übers Internet ist, eine Buchhaltungsfirma ist, die da die Buchhaltung nutzt, dann kann ich den Dienst der Buchhaltungsfirma wiederum nutzen, der Treuhandfirma. Also wir haben eigentlich immer so eine ganze Kette von Abhängigkeiten bei jedem Ablauf. Das ist nicht cloud-spezifisch. Und jetzt haben wir dazwischen halt unsere Dinge, dass wir da eben Standard, an diesen Schnittstellen dazwischen Standardangebote anbieten, eben wie Silizium-Wafer für Chips, elektronische Bauteile, Rechner, Infrastructure as a Service, eben, dass wir einfach die Rechenleistung beziehen können, oder eben Software as a Service etc. oder eben ganze Produkte und Dienstleistungen. Was ihr jetzt hier nicht sieht, was man vielleicht auf der Aufzeichnung sieht, ist, dass hier groß, aber fein Plus steht. Open Source Software, an ganz vielen Stellen hier wird Open Source Software eingesetzt, um diese Funktionen erreichen zu können. Cloud ist aber eigentlich nichts anderes als Outsourcing. Beispielsweise muss man sich dann eben überlegen, hey, was ist eigentlich mein Kerngeschäft meines Business, das ich erreichen möchte? Was ist mein Beitrag? Gibt es günstiger anderswo? Und wenn ja, will ich vielleicht von dort etwas kaufen? Wenn ich dann Cloud-Dienste bei mir einsetze, kommen noch die zusätzlichen Fragen hinzu, neben den allgemeinen Fragen, die wir vorher gesehen haben. Will ich einem Cloud-Provider zutrauen, dass er sich um die ganzen technischen Abläufe meines Kerngeschäfts kümmert? Oder will ich das lieber selbst machen? Will ich vielleicht nur Dienstleistungen daneben nutzen, die nicht mein eigentliches Kerngeschäft sind? Eben, ich will irgendwas Einmaliges anbieten. Was ist meine Unique Selling Proposition? Kann ich da was als Standard einkaufen, als Basis, das ich eventuell veredeln, anpassen kann, muss? Und jetzt bei Cloud-Sachen, ja, sind meine Anforderungen, auf denen ich basiere, sind die genügend standardisiert? Bei Schutz haben wir eben ähnliche Sachen. Ist mein Geschäftsprozess kopierbar? Ist es attraktiv, was ich da anbiete, breit einsetzbar? Und dann eben, wenn ich da Cloud in dem Bereich einsetze, ja, wer kümmert sich um den Datenschutz? Was passiert, wenn die Cloud mal ausfällt oder meine Daten weg sind? Business Continuity Management, was mache ich? Wie stelle ich sicher, dass mein Geschäft weiter funktionieren kann? Oder eben, brauche ich Autonomie? Will ich von verschiedenen Lieferanten was einkaufen? Was passiert, wenn mit meiner Lieferkette etwas passiert? Also beispielsweise, wie vor ein paar Jahren ein Schiff im Suezkanal stecken bleibt. Oder das hier ist mit ein bisschen viel Einfallsreichtum eben kein Hamster, sondern ein Meerschweinchen, wenn irgendwo ein Meerschweinchen die Macht übernimmt. Was passiert, wenn plötzlich die Gesetze, die Vertragsbedingungen geändert werden, wenn irgendwo Korruption entsteht, wenn Regierungen erratische Entscheidungen fällen, kann ich dann immer noch von meinem Cloud-Provider zu einem anderen wechseln und wenn ich will, wollen dann vielleicht gleich alle anderen auch und gibt es dann überhaupt genügend Kapazität, um dann zu wechseln? Das sind so ein paar Fragen, die man sich stellen muss, wie bei jedem Outsourcing, denn Outsourcing ist eigentlich eben zum einen Arbeitsdelegation und zum anderen eben halt auch Verantwortungsdelegation. Wenn ich meine T-Shirts in Bangladesch kaufe, muss ich halt glauben, dass die Arbeitsbedingungen okay sind. Und wenn ich dorthin reise und mich anmelde, dann sind die Arbeitsbedingungen dann natürlich auch okay. Und wenn ich gute Arbeitsbedingungen sehen will, kündige ich mich vorher an. Solche Sachen kann man sehr gut im eigenen Interesse einsetzen, wenn man will. IT ist aber auch immer ein Risiko. Und wir haben über die Jahrzehnte, in denen es die Informatik als eigene Disziplin gibt, haben wir versucht, diese Risiken und die Komplexität zu reduzieren, indem wir Möglichkeiten gemacht haben, um Sachen gegeneinander zu isolieren, um eben die Komplexität zu beherrschen und Ausfälle irgendwie im Griff zu bekommen. Also beispielsweise, dass wir Funktionen machen und nicht das ganze Programm ein großer Spaghetti-Code ist und diese Funktionen dann in Pakete, Prozesse platzieren, die in Benutzerkonten isolieren oder Containern, virtuellen Maschinen zusammen machen und dann in verschiedenen Serverräumen unsere Software laufen lassen. All das, vieles von dem ist in dieser Cloud-Umgebung zusammengefasst. Was wir aber eben auch haben, ist, wir haben verschiedene Replikationsbedarfe gegen Ausfall. Und bisher wurde halt vor allem auch der Ausfall betrachtet, dass irgendwo halt Strom ausfällt, ein Netzwerkkabel durch einen Bagger unterbrochen wird etc. Aber unterdessen haben wir auch das Risiko, dass eben eine wichtige Regierung plötzlich Regeln ändern kann, nach denen wir auf Cloud-Dienste zugreifen können. Die Informatiker haben ganz vieles gelöst. Was nicht die Informatiker alleine lösen können, sondern eben die Nutzer, die Kunden, die Kundinnen selbst lösen müssen, sind diese Risikofaktoren. Grundsätzlich können wir davon ausgehen, hey, die Cloud-Anbieter, die wissen eigentlich, was sie machen. Die haben vieles vielleicht sogar besser im Griff als wir, für eine bestimmte Definition von wir. Aber auch Cloud-Anbieter machen Fehler. Es gibt da einige Fälle, wo aus Versehen halt die ganzen Daten von Pensionskassen mit Milliardenvermögen gelöscht wurden. Die hatten dann zum Glück noch ein Backup irgendwo anders. Aber es gibt andere Fälle, die näher bei uns sind. Ein anderer bekannter Schweizer Dienstleister, der dann halt auch seine Kundendaten verloren hat. Wir haben vor allem bei den globalen Anbietern, wo dieser Kundenkontakt ein bisschen möglichst optimiert wird, gibt es dann halt auch mal Kontosperrungen aus verschiedenen Gründen und gegen die anzukämpfen, ist extrem schwierig. Es passiert aber auch, dass aus verschiedenen Gründen solche Speicher- und Datenanbieter das Geschäft aufgeben. Entweder weil sie gehackt wurden oder weil irgendwie festgestellt wurde, dass die Software, die sie betrieben haben, eigentlich scheiße ist und die bisher geldgebende Stelle dann gefunden hat, nein, wir wollen nicht mehr, dass ihr einen öffentlichen Dienst anbietet. Es können aber auch ganz viele Rahmenbedingungen sich ändern. Wir haben einige davon angesprochen. Oder das andere ist, die grundsätzliche Eigenschaft des Kapitalismus, die Firma will Geld produzieren oder will Geld machen, entweder für ihre Besitzer, für ihre Mitarbeiter oder für wen auch immer. Und da ist es dann sehr attraktiv, einfach zu entscheiden, hey, ich kann die Preise ja erhöhen, ich kann den Dienst verschlechtern, die Leute bleiben immer noch. Eben, was seit etwa einem guten Jahr auch als Entschittification bekannt ist. Jetzt, wenn wir als Einzelpersonen jetzt unsere Cloud-Risiken reduzieren, gibt es dann ein paar Maßnahmen, die wir nutzen können, nämlich, dass wir einen Cloud-Speicher in der Schweiz oder der EU nutzen. Da haben wir ein bisschen mehr rechtliche Sicherheit und können zur Not auch mal noch hinfahren, wenn es dann Gerichtsprozess gibt. Sinnvoll ist aber auch, wenn wir dort irgendwo Daten haben, dafür zu sorgen, dass zwischendurch eine volle Synchronisation dieser Daten auf unseren eigenen Rechnern ankommt und wir damit ein Backup auf beispielsweise eine USB-Platte machen können und die irgendwie bei Eltern, Freunden etc. zwischendurch auch mal unterbringen und uns auf Webservern, Webbrowsern gegen Tracking schützen und eben ein paar grundsätzliche Sicherheitsmechanismen wie Passwörter nicht zu teilen oder Zwei-Faktor-Authentisierung und so weiter zu nutzen. Vieles davon kann man als kleine Firma auch noch machen, muss ein paar Dinge aufpassen, eben dass da halt vielleicht ein Administrator sich darum kümmern kann, diese Daten zu kopieren und nicht jeder Mitarbeiter sich alleine darum kümmern müssen. Und ja, jetzt wäre es gut zu wissen, was wir da als größere Firma machen müssen. Das ist nämlich dann eben nicht ganz so einfach. Und da kommt jetzt ein paar Vorstellungen hinzu, die wir aus beispielsweise der Botschaft zur Swiss Government Cloud des Bundesrates vom letzten Mai kennen, wo, wenn ich das jetzt ein bisschen salopp zusammenfasse, steht da drin, hey, mit Cloud wird das automatisch günstiger, einfacher, sicherer. Und wenn wir da mehrere Clouds nutzen, beispielsweise gleich fünf, ist sowieso alles besser. Das ist so ähnlich wie bei den Blockchains damals, mehr Blockchains sind sicherer. Aber wir brauchen dann auch mehr Brandbreite, Latenz, wir brauchen mehr Firewalls, steht alles drin. Wenn wir einen CTO einstellen, einen Chief Technology Officer, dann haben wir nachher keine Risiken mehr. Ein bisschen blauäugig. Deshalb schauen wir uns diese paar Dinge noch kurz an. Also beispielsweise stehen folgende Sätze drin in dieser Botschaft des Bundesrats. Die digitale Transformation ist notwendig und Cloud-Dienste können diese aufgrund ihrer hohen Standardisierungsgrads, ihrer Skalierbarkeit, ihrer hohen Zuverlässigkeit und ihrer Innovationskraft kosteneffizient unterstützen und beschleunigen. Zum einen mal ist digitale Transformation nicht nur mit Cloud möglich. Und das andere ist, ja, der hohe Standardisierungsgrad, aber da kommen wir gleich noch dazu, der ist zwar wichtig, aber hoher Standardisierungsgrad bedeutet auch, dass meine Dinge da in dieses Schema reinpassen müssen. Wenn sie nämlich nicht in dieses Schema reinpassen, ich habe ein schönes Ablagesystem bei mir in meinem Bastelraum, aber meine Werkzeuge haben halt die falsche Größe. Dann nützt mir das beste Ablagesystem nicht. Super Standardisierungsgrad, trotzdem unpassend. Und ein bisschen weiter unten steht, die Swiss Government Cloud ermöglicht dem Bund, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Eben, wie gesagt, wie kann man auch ohne machen? Indem sie einen kostengünstigen Zugang zur Innovation bietet. Wir brauchen da eigentlich gar nicht so viel Innovation. Schauen wir uns das doch ein bisschen genauer an. Also, wenn wir wirklich günstig sein wollen, oh, da war mal ein Leerzeichen drin, Sie können sich das ihr könnt euch das ja vorstellen, muss man seine Prozesse vereinfachen. Man muss Redundanzen beseitigen, man muss Komplexität reduzieren, man muss Doppelungen vermeiden, dass man nicht 15 ähnliche Mechanismen, aber halt eben nicht ganz gleiche Mechanismen für dasselbe hat. 15 Mechanismen, wie man Firewalls aufsetzt, 15 Mechanismen, wie man Internetverbindungen anbietet, 200 Mechanismen, wie man eine Applikation startet, etc. Und eben möglichst eine einheitliche Technologie einsetzt. Und wir müssen dafür sorgen, dass diese Dinge möglichst automatisch passieren. Und wir haben seit mehreren Jahrzehnten haben wir die entsprechenden Technologien, CI/CD, eben dass wir automatisch, wenn wir eine neue Version unseres Source Codes, unseres Programmes erstellt haben, dass wir Continuous Integration und Continuous Deployment machen. Also das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Änderung mache, werden meine 500 Tests, die wir bisher geschrieben haben, oder 5000 Tests, wieder über diesen Code laufen gelassen. Und wenn alle diese Tests erfolgreich sind, dann ist meine Änderung erfolgreich. Dann läuft das gut. Wenn ich das nicht habe, muss ich bei jeder Änderung wieder testen. Ja, ja, läuft das noch? Muss jemand da alle 500 möglichen Optionen, die das Programm bietet, mal durchklicken und schauen, ob das jetzt läuft? Und wir haben dann eben keine Vorteile durch Automatisierung und durch Standardisierung. Und das ist eigentlich der große Kostentreiber in der IT. Und wenn wir es standardisiert haben, dann können wir es auch gut in die Cloud legen. Wenn wir es nicht standardisiert haben und einfach so in die Cloud legen, eben, dann habe ich mein Werkzeug, das dann halt schlussendlich irgendwie quer auf meinem schönen Sortiermechanismus liegt und habe keine Vorteile davon. Was wir auch sehen, und wir haben einige Firmen, die eben wieder aus der Cloud zurückgegangen sind, je nachdem, in unterschiedlichen Bereichen habe ich verschiedene Gründe eben. Und wenn ich einen sehr hohen Standardisierungsgrad habe, wenn ich viele ähnliche Sachen betreiben will, dann kann ich auch schlussendlich die unterliegende Plattform selbst betreiben, weil die Tools, die gibt's ja. Und wir haben eben einige Fälle, die eben öffentlich diskutiert haben, wie viele Millionen im Jahr sie sparen, indem sie jetzt aus der Cloud wieder zurückgegangen sind. Eben automatisch sicher ist noch illusorischer, etwas in die Cloud zu tun und dabei nicht aufzuräumen. Eben wenn ich da weiterhin scharfe Sachen, scharfe Sägen oder was auch immer in meiner Werkstatt herumliegen lasse, dann nützt das auch nichts. Und das Interessante ist, Sicherheit ist vor allem dann einfach und effizient, wenn ich Automatisierung, Standardisierung und Tests habe, die gleichen Mechanismen, die wir vorher schon gesehen haben. Und eben irgendjemand sich mal aufgeschrieben hat, welche Abhängigkeiten haben eigentlich meine Dienste? Welche Verkehrsbeziehungen sind erlaubt? Welche Daten müssen da hin und her geschoben werden? Der Boom findet auch, eigentlich ist es am besten, möglichst viele Clouds zu haben. Ja, aber. Eben weil jeder Cloud-Anbieter wieder ein bisschen anders funktioniert, ist das mit dem Wechsel zwischen den Cloud-Anbietern halt dann eben auch wieder schwierig. Und es ist eigentlich einfacher, sich auf eine zu konzentrieren, aber bereit zu sein, dann mal einen Wechsel zu machen, wenn man ihn wirklich machen muss. Weil sonst haben wir eben keine Standardisierung, sondern wir haben dann 5 oder 7 oder 9 verschiedene Setups, die sich leicht unterscheiden. So als kurze letzte Punkte, eben steht in dieser gleichen Botschaft zur Swiss Government Cloud steht drin, dass man rechtzeitig auf eine erhöhte Nutzung von Bandbreiten die Sachen auslegen muss. Wenn ich schon einen Anschluss habe, die Bandbreite zu erhöhen, ist relativ schnell gemacht. Also diejenigen, also so ein Winterthur-Provider bringt Ihnen relativ schnell mal eine 25-Gigabit-Leitung rein, wenn wir schon in Winterthur sind, wenn Sie schon wissen, wie eine Glasfaser auf Ihrer Seite aussieht. Gibt aber auch andere Anbieter natürlich. Und eine weitere Aussage ist, angesichts des erhöhten Netzwerkverkehrs ist der Ausbau der sicherheitstechnischen Komponenten unerlässlich. Wenn man voll in die Cloud geht, dann hat man zwischen diesen einzelnen Containern, die da in der Cloud laufen, hat man automatisch volle Firewall-Regeln, kann genau definieren, wer was mit wem austauschen darf. Und das kann man erst noch automatisiert konfigurieren lassen. Infrastructure as Code heißt das Teil. Und kann das auch automatisch testen lassen, ob dann meine ganzen Softwareabläufe immer noch funktionieren. Also hier sehen wir an verschiedenen Stellen, Cloud wird eben, man glaubt, wenn man auf die Cloud wechselt, löst das all die Probleme, aber eigentlich geht es darum, zuerst die Probleme zu lösen, bevor man auf Cloud-Technologie wechseln kann. Einer meiner Lieblingssätze ist, angesichts der immer professionellen Angreifer, die ihre Methoden ständig verfeinern, beispielsweise durch künstliche Intelligenz, ist es notwendig, neue Verteidigungsstrategien zu entwickeln. Nein, die Datenpakete, die zu den Rechnern kommen, daran ändert sich nichts. Wenig. Natürlich müssen wir die Nutzer anders schützen, eben vor Deepfakes etc., aber das ist hier nicht gemeint. Oder eben die andere Seite ist, mit der neuen Stelle eines Chief Technology Officers, der eine Technologieradar führt, was auch immer das ist, hat das BIT die Voraussetzung geschaffen, die technischen Risiken zu minimieren. Eine Person, egal mit welchem Titel, kann nichts ändern. Das ist eine kulturelle Änderung, die nötig ist. Und wenn vorher jeder seine eigenen Brötchen backen durfte, werden auch noch viele Jahre lang teilweise andere Brötchen gebacken. Also das liegt am Bundesrat, seine Organisation auf Kurs zu bringen. Und dann kann eben ein CTO etc. helfen, aber es muss der Wille da sein zur Vereinheitlichung. Und damit wären wir jetzt wieder auf der letzten Folie bei der Risikominimierung des Staats, eben halt auch ihr lokale Anbieter nutzen und vor allem eben seine eigenen Anwendungen standardisieren, automatisieren, testen und dabei sehr gerne auf Cloud-Technologie setzen. Und ob das dann bei einem Cloud-Provider oder in den eigenen Rechnern passiert, ist dann, da ist man dann relativ flexibel. Und mit diesen Cloud-Providern sollte man dann entsprechende Verträge haben und bei sensiblen Daten durchaus mal auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung achten. So, das wär's. Ihr habt sicher, diejenigen, die nicht erschlagen sind, haben vielleicht eine Frage.
Vielen Dank an Marcel für seinen anschaulichen Vortrag. Für Fragen gibt es da das Saalmikrofon. Und ich soll Leute rangehen, dann bitte die Frage gleich stellen.
Hallo, ein Punkt, der jetzt, also nicht mega stark, aber vielleicht bewusst ausgeklammert wurde, war so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einen Tomatengarten und dann kommt Düngen as a Service oder das und dann weiß ich ja nicht, was für eine Scheiße auf meinen Boden gekippt, also ich muss quasi ein sehr starkes Vertrauen in die Anbieter dann haben, also wenn jetzt ich quasi den Anbieter in selber nicht vertrauen könnte, weil, keine Ahnung, irgendwie, ja, die müssen mit den US-Behörden zusammenarbeiten oder so, diesen Aspekt muss man ja definitiv auch beachten. Was möchtest du dazu sagen?
Ich habe versucht, das ein bisschen zu umschiffen und nicht auf einzelne Länder konkret einzugehen, aber ja, du hast es gemerkt. Eben deshalb sage ich da auch eben explizit, dass man auf solche Anbieter setzen sollte mit einigermaßen verlässlicher und bekannter Rechtsprechung und wo man nicht davon ausgehen muss, dass das Rechtssystem in ein paar Wochen vielleicht völlig anders aussieht. Auf der anderen Seite, wenn du mich jetzt so persönlich fragst, würde ich sagen, eine Fluchtbewegung gerade jetzt zu starten, wenn man die nicht sowieso schon gestartet hat. Ja, so viel schlimmer ist es auch nicht geworden und jetzt Zölle oder was Ähnliches darauf werden wahrscheinlich auch nicht passieren, weil die entsprechenden Cloud-Anbieter oder die Big-Tech-Firmen grundsätzlich sind ja gut Freund mit der aktuellen Regierung. Da wird es wahrscheinlich nicht viele disruptive Entscheidungen geben, aber das hat weniger mit der Stabilität des Rechtssystems, sondern eher mit der Stabilität des Klüngels zu tun. Aber trotzdem sollte man sich darauf vorbereiten, dass man wenigstens bereit ist, einen entsprechenden Wechsel einzuleiten und halt eben vielleicht sich wieder zu überlegen. Und vor allem eben, aber zuerst musst du eigentlich deine Anwendungen aufräumen, unaufgeräumte Anwendungen in die Cloud bringt nicht viel. Und wenn du das Zeugs unter Kontrolle hast, dann ist es eigentlich ganz einfach, das zu wechseln.
Danke, Marcel. Die nächste Frage, bitte.
Ja, erstmal danke für den Vortrag. Es ist so, es gibt ja, weißt du, die Cloud. Ne? Manchmal hat man ja auch so einen ganzen Technologie-Stack. Ich nehme jetzt einfach mal Microsoft Azure's Cloud-Stack als Beispiel. Und weil du hattest hier, das sah so schön aus. Man könnte aus deutscher Perspektive sagen, wow, ihr habt für alles irgendwie eigene Clouds und alles schön dedicated. Und das kann man dann miteinander verbinden. Spannend sind ja die Teile, wo zum Beispiel im Azure-Stack auf einmal Power-Apps gebaut werden sollen. Ja, irgendwie auch, komm hier, könnt ihr User mal selber bauen, weil man sich da ja dann eingestehen muss, wenn diese Dinger, kannst du ja nicht einfach mal dann portieren auf was anderes, sind sowas Aspekte, die, sag ich mal, aus Schweizer Perspektive gerade so gedacht werden, okay, wir sind zwar auf Azure Stack, aber manche Dinge machen wir dedicated nicht in unsere, sag ich mal, wichtigen Institutionen mit rein, damit der Vendor-Login nicht so ja irreversibel ist.
Ich glaube, das hat schon fast alles gesagt. Nein, ja, also ich glaube, man sollte sie eben, deshalb habe ich ja auch auf diesem Outsourcing-Slide vor allem Fragen aufgestellt. Und eben diese Fragen rund um Vendor-Login jetzt bestimmt eben für Office-Apps, Power BI und diverse anderen Dinge, eben sowas Ähnliches gibt es ja auch bei Google und Apple. Ob man, also man sollte sich einfach bewusst sein, welche Risiken man eingeht und dann Abwägungen machen, ist es für mich sinnvoll, das lokal zu machen oder mit anderen Tools oder machen wir es jetzt halt mal so und Augen zu und durch. Und aber es sollte ein bewusster Entscheid sein. Einfach nur zu sagen, oh ja, da gibt's noch was, ich klicke da mal was zusammen. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz.
Ich glaube, da haben wir eine, nur ich noch mal eben zur Kernfrage. Es gibt innerhalb der Schweiz keine Ansage an Ministerien und so, bitte nutzt sowas dedicated nicht.
Das weiß ich nicht, aber es wird überall, fast überall wird auf M365 gesetzt und immer mehr. Ich gehe mal davon aus, dass dann eben so Power BI und so weiter, das kommt dann halt auch automatisch noch. Sobald das jemand festgestellt hat, dass es da noch, oh, da kann ich ja noch Grafiken machen.
Dankeschön. Die nächste Frage bitte.
Okay, ich glaube, du hast in einem sehr vollständigen und guten Vortrag ausgeführt, was auf der, ich würde mal sagen, Implementierungsebene passieren könnte. Und ich nehme mal an, du hast dich offenbar von einer neuen Strategie des Bundes inspirieren oder vielleicht sollte man auch sagen, schockieren lassen. Meine Frage ist eigentlich, hat man eigentlich entschieden, ob wir Tomaten anbauen oder Gurken oder Salat? Also in der Industrie, mindestens, da gibt es nicht nur CTOs, es gibt auch, die kann man auch anders nennen, CIOs und Chief Data Transformation Officer und so weiter, auf einen Nenner gebracht, wenn ich die baltischen Staaten anschaue, da sehe ich so etwas wie eine Strategie. Ich habe mir in letzter Zeit nicht so damit befasst, was auf der Bundesebene läuft. Vor ein paar Jahren habe ich mal nachgesehen und ich habe eigentlich nichts gefunden, was den Namen Strategie beinhaltet. Das war so eine Taskliste, dann machen wir das, dann machen wir das. Aber zum Beispiel beim EID-Projekt hat man ganz klar gesehen, die baltischen Staaten haben zum Beispiel die elektronische Signatur damit verknüpft, weil es Gründe gibt, geschäftspolitisch, also jetzt im übertragenen Sinn auf Business übertragen, es gibt gute politische Gründe, irgendwelche Funktionen zu implementieren oder nicht zu implementieren. Das ist ein politischer Prozess, das ist eine Frage von Governance. Und also CTO, das, ja, vielleicht wenn der gut ist und die Arbeit richtig macht, dann bringt er schon was. Aber der setzt ja nur um. Das ist ja nur die Spenglerei in der Informatik. Aber wo will ich überhaupt Wasser hinleiten und wie viel Hahn brauche ich und was ist die Wassertemperatur und so weiter? Das sind Fragen politischer Natur.
Und ich unterbreche gar nicht die Zeit. Was ist kurz die Frage für Marcel?
Okay.
Also. Ja, also in diesem Papier steht ab und zu, das sei eine Cloud-Strategie. Aber viel mehr steht da eben eigentlich nicht drin. Es steht nicht drin, hey, ja, eben es fehlt dieser Fleisch am Knochen, es fehlt dieser Wunsch zur Vereinheitlichung, den habe ich da drin nicht gelesen. Vielleicht habe ich zu selektiv gelesen, aber eben, das wäre so was, wo drin steht, hey, wir, wo wollen wir hin? Jetzt die deutsche Bundesregierung, die abtretende, hat ja irgendwie gesagt, wir wollen, ich weiß nicht mehr, 1000 Anwendungen in den nächsten so und so vielen Jahren online bringen. Das ist auch keine perfekte Strategie, aber es ist ein deutlich klareres Statement als das, was wir hier in der Schweiz haben. Und ich vermisse das, ja.
Okay. Machen wir einen Applaus für Marcel für seinen Vortrag.